Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Über die zunehmende Stärke des Schalls in der Nacht von Alexander von Humboldt. Eine Vorlesung gehalten am 13. März 1820 an der Akademie der Wissenschaften in Paris. Über viele Naturerscheinungen lassen sich genaue Messungen und direkte Versuche anstellen. Einige aber sind mit fremden Umständen so vermengt und es wirken bei ihnen der störenden Ursachen so viele mit ein, dass man sich bloß auf Nachdenken und Analogie bei ihrer Erklärung beschränkt sieht. Zu der ersten Art gehört die von den Polen nach dem Äquator zu abnehmende Stärke der magnetischen Kräfte. Die Veränderung der Temperatur der Luft, die Beschaffenheit ihrer Elektrizität in den höheren Luftschichten und so ferner. Beispiele der zweiten Art gibt alles, was mit dem ungesunden Zustand der Atmosphäre in Verbindung steht. Alles, was in den höheren, unzugänglichen Regionen des Luftkreises vorgeht, die Bildung der Wolken und des Hagels, das Bestehen bläschenartigen Dunstes in Temperaturen unter dem Frostpunkte, das Getöse des Donners, die Zunahme der Elastizität durch Wärmeentwicklung bei derjenigen Verdichtung, welche in der Fortpflanzung des Schalls vor sich geht, und dergleichen mehr. Als man in der Physik noch nicht die strenge Methode befolgte, der wir die großen Entdeckungen des letzten Jahrhunderts verdanken, blieb alles, was sich nicht genau und unmittelbar messen ließ, ein Spiel gewagter und unbestimmter Hypothesen. Man bedachte damals nicht, dass sich durch ein genaues Erwägen jeder der störenden Ursachen und durch Absondern dessen, was bei anscheinend verwickelten Phänomenen durch fremde Umstände bewirkt wird, auf dem Weg des Ausschließens von dem Bekannten zu dem Unbekannten gelangen lasse und dass Naturgesetze nicht bloß durch Betrachtungen, welche auf mathematischer Analyse beruhen, sondern auch nach der Analogie von Erfahrungen und direkten Messungen können aufgefunden werden. Die Zunahme der Stärke des Schalls während der Nacht, der Gegenstand dieser Abhandlung, ist eine der Fragen, auf die man in unseren physikalischen Werken keine Antwort findet. Ich will versuchen, eine Erklärung dafür aus den neuesten Untersuchungen über die Theorie der Schallwellen abzuleiten. Doch bevor ich von den Ursachen der Erscheinung rede, muss ich die Bedingungen, unter denen ich diese Erscheinung selbst betrachte, angeben. Schon im Altertum wusste man, dass der Schall während der Nacht an Stärke zunimmt. Es sprechen davon Aristoteles in seinen Problemen und Plutarch in seinen Dialogen. Es versteht sich, dass hier bloß von der zunehmenden Stärke des Schalls in der Nacht bei ruhiger, windloser Luft und nicht von dem Einfluss des Windes auf die Stärke des Schalls die Rede ist. Es hat mir geschienen, dass in der heißen Zone der Schall des Nachts in den Ebenen sich verhältnismäßig mehr verstärkt als auf dem Rücken der Anden in einer Höhe von 3000 Meter über dem Meere. Und auch in den niedrigen Gegenden mitten im festen Lande mehr als auf offener See. Schätzungen, zu denen mich das Getöse zweier Vulkane, des Guacamayo und des Cotopaxi, verholfen hat. Ich hörte dasselbe tags und nachts, das des einen auf einer Bergebene zwischen der Stadt Quito und der Mairachillo, das des anderen auf der Südsee 10 französische Meilen westlich von der peruanischen Küste. Das Gebrüll der Vulkane der Kordilleren folgt aufeinander in der Regel mit vieler Gleichförmigkeit von 5 zu 5 Minuten, ist von keinen über dem Rande des Kraters sichtbaren Explosionen begleitet und gleicht bald entferntem Donner, bald wiederholten Schüssen schweren Geschützes von großem Kaliber. Es würde interessant sein, in Ländern, wo der Boden den Winter über mit Schnee bedeckt ist, in der Nähe eines Wasserfalls zu untersuchen, ob nicht das nächtliche Zunehmen des Schalls im Winter geringer sei als im Sommer, wenn der Boden des Tags über durch die Sonnenstrahlen stark erhitzt worden ist. In der Ebene um die Mission von Atures hört man das Getöse der über eine französische Meile davon entfernten großen Wasserfälle des Orinoco noch so laut, dass man sich in die Nähe der Brandung an einer felsigen Küste versetzt glaubt. Nachts ist dieses Getöse 3-mal stärker als während des Tages und gibt diesen einsamen Orten einen unaussprechlichen Reiz. Welches kann die Ursache dieser Zunahme an Stärke des Schalls in einer Einöde sein, wo, wie es scheint, nichts das Schweigen der Natur unterbricht? Die Geschwindigkeit des Schalls nimmt, wenn die Temperatur kleiner wird, nicht zu, sondern ab. Die Stärke wird geringer bei widrigem Wind, in verdünnter Luft und in den höheren Regionen des Luftkreises, wo die Teilchen der erzitternden Luft in jedem Schallstrahle minder dicht und elastisch sind. Trockenheit und Feuchtigkeit der Luft sind dagegen ohne Einfluss auf die Stärke des Schalls. Im kohlensauren Gas ist diese aber geringer als in Mengungen von Stickgas und Sauerstoffgas. Aus diesen Tatsachen, den einzigen, welche wir mit einiger Gewissheit kennen, lässt sich schwerlich jenes Phänomen erklären, welches wir auch in Europa in der Nähe jedes Wasserfalls wahrnehmen und das schon lange vor meiner Gegenwart in dem Dorfe Antures dem Missionär und den Indiern aufgefallen war. Die Temperatur ist dort 3 Grad Celsius niedriger nachts als tags und zugleich nimmt die sichtbare Feuchtigkeit des Nachts zu und der Dunst, welcher den Wasserfall bedeckt, wird dichter. Ich habe aber schon bemerkt, dass der hygroskopische Zustand der Luft keinen Einfluss auf die Fortpflanzung des Schalls hat und dass Erkältung der Luft die Geschwindigkeiten derselben vermindert. Vielleicht glaubt man, in diesen menschenleeren Gegenden mache das Summen der Insekten, das Gezwitscher der Vögel und das Rauschen der beim leisesten Winde sich bewegenden Blätter tagsüber ein verwirrtes Getöse, das man bei seiner Einförmigkeit nicht wahrnehme, das aber das Ohr beständig fülle und dadurch die Intensität eines stärkeren Getöses vermindere. Indes diese Verminderung während der Stille der Nacht nicht stattfinde, weil dann Insekten, Vögel und Luft ruhen. Aber dieser Gegend, auch wenn man ihn überhaupt als gültig zugeben wollte, findet auf die Wälder am Orinoco keine Anwendung. Hier ist die Luft stets von einer unzählbaren Menge Moskitos erfüllt und das Summen der Insekten nachts viel stärker als am Tage, und lässt Wind hier je sich spüren, so ist das nicht anders als nach Sonnenuntergang der Fall. Ich bin vielmehr der Meinung, dass die Gegenwart der Sonne auf die Fortpflanzung und die Stärke des Schalls durch die Hindernisse einwirkt, welche beiden die Luftströme verschiedener Dichtigkeit und die partiellen Undulationen der Atmosphäre entgegensetzen, welche durch ungleiche Erhitzung der verschiedenen Teile des Erdbodens hervorgebracht werden. In einer ruhigen Luft, Sie sei trocken oder sei gleichförmig mit bläschenartigem Dunst vermengt, pflanzt sich die Schallwelle ohne Schwierigkeit fort. Ziehen dagegen durch sie in mannigfaltigen Richtungen kleine Ströme wärmerer Luft, so teilt sich jedes Mal da, wo die Dichtigkeit des Mittels sich plötzlich verändert, die Schallwelle in zwei Wellen, und es bilden sich partielle Echos, welche den Schall schwächen, weil eine der Wellen in sich selbst zurückläuft. Von solcher Teilung der Wellen hat Herr Poisson kürzlich die Theorie mit dem ihm eigenen Scharfsinn gegeben. Meiner Meinung nach schwächt also nicht die fortschreitende Bewegung der Luftteilchen von unten nach oben in dem tagsüber aufsteigenden Luftstrome und in kleinen, schief ansteigenden Luftströmen durch Stoß die Fortpflanzung der Schallwellen. Ein Stoß gegen die Oberfläche einer Flüssigkeit würde um den Mittelpunkt des Stoßes Kreiswellen bilden, selbst wenn die Flüssigkeit in Bewegung ist. Mehrere Atemwellen können sich in der Luft wie im Wasser durchkreuzen, ohne sich in ihrem Verbreiten zu hindern, und kleine Bewegungen gehen übereinander fort. Die wahre Ursache der geringeren Intensität des Schalls am Tage scheint der Mangel an Homogenität zu sein, der dann in dem elastischen Mittel herrscht. An allen Stellen eines ungleich erhitzten Bodens, wo kleine Luftstreifen von höherer Temperatur aufsteigen, findet eine plötzliche Unterbrechung der Dichtigkeit statt. Und überall, wo Luftschichten von ungleicher Dichtigkeit miteinander in Berührung sind, teilen sich die Schallwellen, gerade so wie die Lichtstrahlen, wenn sie gebrochen werden, und bilden eine Art von Kimmung, Mirage. Bei den Schallwellen wie bei den Lichtwellen werden, wenn sie durch Mittel von ungleicher Dichtigkeit fortgehen, stets zugleich zwei Wirkungen hervorgebracht. Veränderung in der Richtung der Fortpflanzung und Erlöschung, Extinktion von Licht und auch von Schall. Die Zurückwerfung, welche bei jeder Brechung erfolgt, schwächt die Intensität des Lichts. Ebenso verursacht die Teilung der Schallwelle da, wo die Dichtigkeit der Luft sich plötzlich verändert, partielle Echos, und der Teil der Welle, welcher in sich selbst zurückläuft, bleibt bei sehr schwachem Schalle unserem Ohre unbemerkbar. Bei der Luftspiegelung, der Kimmung oder auch Mirage mit doppelten Bildern ist stets das Bild, welches durch Brechung zunächst am Boden entsteht, schwächer als das direkt gesehene. Es können Luftschichten von sehr verschiedener Dichtigkeit so miteinander abwechseln, dass die ursprünglichen Richtungen des Lichtstrahls und des Schallstrahls dieselben bleiben. Die Intensität des Lichts und des Schalls werden dann aber nichtsdestoweniger sehr geschwächt sein. In der Nacht erkaltet die Oberfläche des Bodens. Die mit Rasen oder mit Sand bedeckten Teile nehmen eine gleiche Temperatur an und es steigen nun nicht mehr Striche wärmerer Luft lotrecht oder schief aufwärts nach mancherlei Richtungen in der kälteren Luft. In einer mehr homogen gewordenen Flüssigkeit pflanzt sich die Schallwelle mit minderer Geschwindigkeit fort und die Intensität des Schalls nimmt zu, weil der Teilungen der Schallwellen und der partiellen Echos weniger werden. Um etwas Genaueres über die Ursache dieser Strömungen wärmerer Luft zu geben, welche tagsüber von einem ungleich erwärmten Boden aufsteigen, will ich aus dem historischen Berichte meiner Reise nach den Gegenden unter dem Äquator einige Beobachtungen mitteilen, welche ich zwischen den Wendekreisen gemacht habe. In den Llanos und den Steppen von Venezuela hatte der Sand um 2 Uhr nachmittags eine Temperatur von 52,5 Grad Celsius, einige Male selbst von 60 Grad Celsius. Indes die Temperatur der Luft im Schatten eines Bombaks 36,2 Grad und in der Sonne 18 Zoll über dem Erdboden 42,8 Grad betrug. In der Nacht hatte der Sand nur noch eine Wärme von 28 Grad, hatte also um mehr als 24 Grad Celsius an Wärme verloren. Um die Wasserfälle des Orinoco ist die Erde mit Rasen bedeckt und nimmt tagsüber nur eine Wärme von 30 Grad an, während die Luft 26 Grad Wärme hat. Aber der hier in bedeutender Ausdehnung anstehende Granit erhitzte sich währenddessen bis 48 Grad. Ich habe eine große Menge ähnlicher Beobachtungen in meinen Berichten von den Messungen und Beobachtungen bekannt gemacht, welche von mir über die Mirage von Cumana zu eben der Zeit sind angestellt worden, als sich Dr. Wollaston mit diesem Gegenstand in England beschäftigte. Ist die Ursache, welche ich für die nächtliche Zunahme des Schalls angebe, die wahre, so darf man sich nicht wundern, dass diese Zunahme zwischen den Wendekreisen größer im Innern des Landes als auf offenem Meer und größer in den Ebenen als auf dem Rücken der Kordilleren ist. Die Oberfläche der Meere um den Äquator wird gleichförmig von der Sonne erwärmt und nicht bis über 29 Grad. Indes die verschiedenfarbige, aus Materien von verschiedener wärmestrahlender Kraft bestehende Oberfläche des festen Landes hier Temperaturen annimmt, die von 30 Grad bis 52 Grad reichen. In den tropischen Ländern bleibt allgemein die Erde während der Nacht wärmer als die Luft. In den gemäßigten Zonen wird dagegen der Erdboden in ruhigen und hellen Nächten um 4 bis 5 Grad kälter als die Luft. Und es nimmt dann die Temperatur nicht vom Boden aufwärts ab, sondern anfangs zu, bis in Höhen von 50 bis 60 Fuß. Daher manchmal die irdische Strahlenbrechung hier nachts fast ebenso stark als am Tage ist. Horizontale Luftschichten von verschiedener Dichtigkeit sind einander immer vorhanden. Aber die Streifen wärmerer Luft, welche durch die Atmosphäre in schiefer Richtung aufsteigen, sind nachts seltener als am Tage. In dem unter dem Äquator liegenden Teil der Anden beträgt in 3000 Meter Höhe die mittlere Temperatur der Luft nur 14 Grad, und die Wärmeausstrahlung nach dem wolkenlosen Himmel durch eine sehr trockene und reine Luft hindurch verhindert es, dass der Boden während des Tags nicht bedeutend erwärmt wird. Doch genug von solchen örtlichen Umständen. Es ist hinreichend, dass die nächtliche Verstärkung des Schalls aus der Theorie der Schallwellen und ihrer Teilung im Allgemeinen abgeleitet zu haben. Die ganze Erscheinung hat ihren Grund in eben dem Mangel an Homogenität der lotrechten Luftsäulen in der Atmosphäre, welche nach der sinnreichen Anwendung d'Arago von der Lehre von der Interferenz und Neutralisierung der Lichtstrahlen gemacht hat, die wahre Ursache des mehr oder minder starken Funkelns der Fixsterne ist. Man weiß über dem, dass die Fortpflanzung des Schalls merklich geändert wird, wenn man in einer an ihrem einen Ende verschlossenen Röhre eine Lage Wasserstoffgas über eine Lage atmosphärischer Luft steigen lässt. Wenn Aristoteles in seiner interessanten Schrift Problemata auf die Frage, warum hört man den Schall besser während der Nacht, antwortet, Das kommt daher, weil es dann mehr Ruhe gibt, wegen der Abwesenheit des Heißesten, welche Abwesenheit alles ruhiger und leitender macht, indem die Sonne das Prinzip aller Bewegung ist. Und so scheint er die wahre Ursache geahnet zu haben. Überhaupt aber muss man die Menge richtiger, oft feiner Beobachtungen bewundern, welche dieses Werk des Philosophen von Stagira über den Tau, die Ursachen der Mirage, die Wärmeleitung der Metalle und der Asche, die Höhe der Wolken als Wirkung aufsteigender Strömungen und dergleichen mehr enthält. Und wenn man dabei bedenkt, wie unvollkommen der Zustand der Naturlehre bei den Alten war, die in gänzlicher Unbekanntschaft mit der experimentalen Methode waren. Sie hörten über die zunehmende Stärke des Schalls in der Nacht von Alexander von Humboldt. Eine Vorlesung gehalten am 13. März 1820 in der Akademie der Wissenschaften in Paris. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.